Willkommen bei der Infoküche mit Chefköchen Dominik Bacher und Wolfgang Gassler.
Wir beginnen wie immer mit dem Gruß aus der Küche, Amüs Gell.
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Mit dieser wahren Aussage von Albert Einstein können wir nun unsere Infoküche beginnen. Heute werden wir vor allem Neuigkeiten behandeln und im Speziellen von Google. Denn Google ist ja das größte Informationssystem, das wir eigentlich so kennen, oder der größte Hersteller von Informationssystemen. Und es hat sich einiges getan bei Google in den letzten Tagen und Wochen.
Ich fange gleich mal mit der ersten News an. Und zwar Google Maps kostet ab jetzt ein wenig.
Zumindest für manche Leute.
Für manche Leute. Und zwar ab 25.000 Abrufe täglich. Da wird man dann erst abgemahnt von Google Maps, man wird benachrichtigt, dass man zu viele Hits hat und dann wird irgendwann mal quasi der Service abgedreht.
Wobei das zum Beispiel bei 2500 Abrufen schon bereits der Fall ist, wenn man die Styled Maps verwendet. Das ist also, die Maps angepasst hat mit der Farbe oder mit sonstigen Spezialitäten, mit kleinen, die die API zulassen. Dann muss man scheinbar bereits bei 2500 Abrufen zahlen.
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Google hat sich
mehr Traffic.
Er hat sich da auch nicht irgendwie so genau festgelegt, ab wann und wie das funktioniert. Und also ich glaube, es geht im Prinzip darum, dass man wirklich die großen Betreiber von sehr großen Webseiten, Google nennt es glaube ich mit 3% der Nutzer vom Google Maps Dienst, dass die einfach in Zukunft etwas zahlen sollen.
Also 3% der weltweiten Nutzer sollen in Zukunft was zahlen. Es hat auch den Sinn dahinter, dass Google immer noch 90% seines ganzen Einkommens im Jahr durch Werbung macht und davon wollen sie ein wenig weg. Deshalb versuchen sie jetzt auch bei Google Maps ein bisschen was rauszuziehen. Ganz wichtig ist, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man um diese Beschränkung rumkommen kann. Und zwar zum einen, man überzeugt Google, dass man nicht gewinnorientiert bzw. gemeinnützig arbeitet, wobei sich die Entscheidung, ob das jetzt wirklich der Fall ist, Google sich selber vorbehält, oder man ist bereit, $10,000 pro Jahr für den Service zu bezahlen.
Ja, also ganz nette Summe, die man da am Anfang hinlegen muss. Sie haben auch weiter gesagt, dass pro 1000 Abrufe mindestens 4 US-Dollar zu zahlen sind.
Das ist schon ganz schön gut.
Also das wird dann einiges, wenn man da wirklich großer Betreiber ist und wenn man sich überlegt, wo man überall Google Maps sieht, also auch bei allen großen Betreibern und vor allem sozialen Plattformen, da wird natürlich überall Google Maps eingesetzt. Also es kann ein ganz netter Betrag für Google sein und es ist natürlich auch eine Chance für die anderen Kartenbetreiber von Bing, von Microsoft, da vielleicht ein bisschen Fuß zu fassen in dem Markt, weil bisher ist da eigentlich das meiste über Google passiert.
Vielleicht auch ein kurzes Beispiel, was kann man mit Google Maps anfangen, also kommerziell anfangen. Es gibt einige Speditionsunternehmen, die ihre Fahrzeuge darüber tracken und dementsprechend auch sehen über GPS, wo ihre Fahrzeuge sich gerade befinden, um das Ganze ein wenig logistisch zu managen.
Wobei wahrscheinlich die nicht 25.000
Nein, Abrufe eben. Pro für Tag die wird's, haben. Für die wird es kostenfrei bleiben, aber wenn man natürlich einen großen Dienst hat, also der sehr viele Kunden hat, dann sind 25.000 tägliche Aufrufe jetzt nicht so viel. Da kommt man schon schnell drüber.
Natürlich, wenn man Google Maps auf der Startseite hat, dann braucht man nur 25.000 Aufrufe auf der Startseite. Das ist vielleicht schneller erreicht, als man so denkt.
Ja, damit bleibt OpenStreetMaps die einzige Variante von dem Service für Karten, die absolut offen und gratis ist. Und wer also nicht das Geld übrig hat, die 10.000 US-Dollar pro Jahr, der kann auf das hier ausweichen.
Wobei das natürlich wieder nur Straßen sind und keine Satellitenbilder. Aber Bing ist da sicher eine Alternative, wobei scheinbar die API etwas komplexer ist. Auch Nokia ist bereits in den Startlöchern. Die machen auch sehr viel mit Kartenmaterial, also auch die sehen da natürlich eine gewisse Chance. Aber das ist nicht Googles erstes Bezahlservice. Google bietet schon länger Bezahlservice an, also ihren Service kommerziell. Zum Beispiel die Suche an sich. Die Suche kann man wirklich kommerziell kaufen.
Wie nennt sich das?
Das nennt sich Google Custom Search. Ich habe das selber mal eingesetzt bei einem Kunden. Da geht es wirklich darum, dass man die Webseitensuche von Google anmietet und für einen kleinen Betrag von $100 bekommt man da dann wirklich auch die werbefreie Version, sonst wird Werbung klassisch Google mit Text links, rechts eingeblendet und für $100, ich glaube bis zu 20.000 Suchanfragen im Monat oder so, kriegt man für $100, also wirklich eine komplett flexible Version. Man kann da sogar das Ganze über XML anfragen. Man könnte sich da also wirklich eine komplett eigene Suchmaschine, ein eigenes Frontend bauen und nur das Backend von Google verwenden. Das gibt es bereits seit langem.
Das reicht eigentlich auch für jede mittelgroße Seite.
Das reicht für jede große Seite und man muss dazu sagen, Google hat einfach eine sehr gute Suche, da werden die PDFs automatisch mit durchsucht und so weiter. Also gerade als Alternative zu den sonstigen Webseiten suchen, die ist das sicher eine gute Alternative.
Könnte man das so einstellen, dass man sozusagen Hidden Content hat, dass man jetzt das nicht sofort im Google Index landet, also im globalen Index? Das ist immer die große Frage, wenn ich das jetzt in der Firma verwende. Ja,
also für wirklich Hidden Content gibt es die...
Also vielleicht nochmal Hidden Content, was ich dazu meine. Es geht einfach nur um Content, den ich in meiner Firma habe, also um irgendwelche PDF-Files und irgendwelche Dokumente, die natürlich irgendwie firmenintern sind und geheim sind oder was.
Also nur für die Mitarbeiter.
Nur für die Mitarbeiter.
Das geht mit dieser Custom-Search-Suche nicht, weil das muss natürlich öffentlich im Internet zur Verfügung stehen, damit der Google-Bot, der Crawler, einfach abgrasen kann. Aber es gibt diese Google-Boxen, man kann sich wirklich Computer kaufen, Appliance, eine fertige Pizza-Box, also so einen dünnen Server, so eine Pizza-Box, wie sich die nennen, die kann man in seinen Rack stellen. Dieses Ding funktioniert dann wie eine kleine Google-Suchmaschine im Betrieb, also in den ganzen Dokumenten, die nur im Intranet verfügbar sind.
Bei beiden wird es wahrscheinlich diesen neuen Service geben, dass man Duplicated Content finden kann.
Richtig, also Google bietet nicht nur Bezahlservices an, sondern sie machen auch immer noch freie Dinge. Beispiel sind die Webmaster Tools, wer die nicht kennt, die Webmaster Tools sind sehr praktisch. Man kann sich da anmelden als Webseitenbetreiber und bekommt dann sehr viele Informationen aus der Google-Suche heraus. Und zwar also was für Schlagwörter man auf der Webseite hat, wie oft Leute nach Begriffen suchen und wo dann die Webseite angezeigt wird. Also wenn ich jetzt irgendeine Webseite habe, sehe ich da genau, wie oft kommt meine Webseite in Suchergebnissen auf Google zum Beispiel vor. Ich sehe, wie oft der Crawler vorbeikommt auf meiner Webseite, ob der Crawler irgendwelche Fehler gefunden hat. Und was jetzt eben ganz neu ist, ist dieser duplizierte Content, das ist ein großes Problem im Internet. Denn Google will natürlich verhindern, dass es viele Webseiten indiziert, die den gleichen Inhalt haben. Also man kennt ja diese ganzen Spam-Netzwerke, die sehr viel Inhalt kopieren.
Aber das könnte man ja jetzt mal so sagen, was ist das mein Problem als Betreiber einer Webseite?
Das ist insofern dein Problem, wenn Google sich nämlich denkt, dass die Webseite, die deinen Inhalt kopiert hat, die eigentliche Webseite ist, die originale Webseite, fliegst du komplett aus dem Index raus und bist in Google nicht mehr gelistet und die Webseite, die deinen Inhalt kopiert hat, wird plötzlich als wichtiger Suchtreffer in Google gelistet und obwohl es vielleicht nur Spam-Webseite ist. Also da gibt es Algorithmen, wo Google versucht, die Webseite zu identifizieren, wo dieser Content original drinnen ist.
Und über diesen neuen Service sagt man ja dann praktisch Google Bescheid, dass sie Duplikate gefunden hat und ich kann dann eben entsprechend darauf reagieren.
Genau, also wenn Google sich dafür entscheidet, dass eine andere Webseite die Original-Webseite ist, dann wirst du auch informiert, bekommst in den Webmaster-Tools eine Message, dass eine andere Domain gefunden wurde und die als Original erkannt wurde und dann kann man dementsprechend probieren zu reagieren und wird zumindest informiert, dass es da jemand gibt, der Inhalte kopiert.
Gut, das zu dem Thema. Außerdem wird ZeitWiki am 5. Dezember eingestellt. Ich muss mich jetzt gleich dumm stellen, weil mir sagt ZeitWiki gar nichts. Wozu brauche ich das? War das wichtig oder ist es eigentlich egal, dass es eingestellt worden ist?
Also das wird vermutlich ein Grund sein, warum es eingestellt wird. Das ist nicht sehr...
Was der Dominik nicht gekannt hat.
Genau, sehr gut angekommen ist bei den Benutzern. ZeitWiki, ganz schnell erklärt, war eigentlich eine zweite Schicht im Internet über den Webseiten darüber gelegt, wo Benutzer, Besucher von irgendeiner Webseite Informationen zu dieser Webseite einstellen haben können. Also so wie Wikipedia, ein Wiki, parallel zum Internet. Und wenn man dieses Plugin installiert hat oder dieses Site-Wiki verwendet hat, dann ist auf der Seite vom Browser ein Fenster eingeblendet worden, ein kleines Wiki, immer zu der aktuellen Seite, wo man gerade drauf gesurft ist. Und dann hat man dort in diesen Wiki-Eintrag jeweils zu der Webseite, wo man gerade drauf gesurft ist, Informationen reinstellen können. Und das war natürlich für alle zugänglich, für alle Benutzer. Und man hat da Community-artig gemeinsam Informationen
also
teilen
sich
können.
Also eine Kommentarfunktion für Webseiten.
Genau, man kann so nennen, ja. Aha. Genau, von Google angeboten. Das Problem ist, es ist scheinbar nicht sehr gut genutzt worden. Ich vermute, aufgrund Facebook, Google Plus, normalerweise diskutiert man dann über diese sozialen Netzwerke, über andere Webseiten mit der Like-Funktion und so weiter. Ich schätze, dass es aus diesem Grund einfach nicht so angenommen worden ist und darum wird es Google einstellen. Ich habe heute eben eine E-Mail bekommen, dass es am 5. Dezember eingestellt wird. Ich soll meinen Content sichern vom SiteWiki, weil danach ist es nicht mehr verfügbar.
Gut. Wie viel Content hast du in deinem SiteWiki?
Ich habe dann geschaut, wie viel Content ich habe, habe mich eingeloggt, show all my content, der war leer, dann habe ich das auch gewusst.
Gut, ja, damit haben wir das geklärt. Google Plus duldet Klarnamen oder man munkelt, also sie sagen, sie planen damit, dass sie in Zukunft den Klarnamenzwang abschaffen. Also für alle, die es nicht wissen, wenn man bei Google Plus den Facebook-Konkurrenten ein neues Profil anlegt und dann irgendeinen Fantasienamen verwendet, dann wird man von Google mehr oder weniger rausgeworfen. Kann auch, habe ich persönlich erlebt, bei meinem Freund dazu führen, dass man nicht nur bei Google Plus rausgeworfen wird, sondern auch seinen Google Mail Account verliert und den dann erst wieder einrichten muss. Das ist sehr, sehr böse.
Das heißt, wenn ich Simon the Sorcerer eingebe zum Beispiel, habe ich ein Problem.
Genau. Das wird oder aktuell wirklich passiert, Bud Spencer. Bud Spencer nämlich, ich weiß den richtigen Namen weiß ich gar nicht, aber der Schauspieler, der Bud Spencer verkörpert, hat sich unter Bud Spencer wirklich selber angemeldet unter Google Plus und wurde dann sofort rausgeworfen. Ja. Aber da haben sie dann drauf reagiert und ich glaube mittlerweile gibt es Bud Spencer offiziell in Google Plus.
Es waren natürlich auch sehr viele Gegenstimmen da, es haben viele mit Klagen gedroht, EU, Privatsphäre und so weiter. Also ich glaube auch, das war ein Grund, warum Google sich dazu entschieden hat, Synonyme in Zukunft zu erlauben, wobei sie auch nicht genau definiert haben, wie das in Zukunft funktioniert, ab wann es funktionieren wird, ob sie es jetzt noch ahnden oder nicht. Also es ist nicht so klar hervorgekommen. Auf jeden Fall haben sie ein Signal gesetzt, dass sie in diese Richtung etwas machen wollen und das in Zukunft erlauben. Also vielleicht auch noch zur Information, auch Facebook erlaubt keine Synonyme, keine Spaßbegriffe als Namen an sich, sondern man müsste eigentlich in Facebook den vollen Namen angeben nach den Nutzungsbedingungen.
Der Hintergrund ist ganz klar der, sie sagen, sie wären ein Identifikationsdienst, also am liebsten hätten sie jemanden, der wirklich für seinen Mensch, der wirklich seinen Namen angibt, seine gesamten persönlichen Daten und von dem er wirklich weiß, dass das die Repräsentation im Internet von einem ist. Also jetzt nichts Fantasiemäßiges, sondern wirklich die Personen, die wirklich leben und diesen Dienst benutzen sollen, ihre normalen Daten da.
Man muss das auch ganz klar sehen, solche Dienste leben von den echten Namen, ja. Weil wenn ich in so einen Dienst reingehe und nur von Snoopy bis Dagobert bis Bud Spencer irgendwelche Figuren sehe und keinen Freund darin erkenne, dann funktioniert auch dieser ganze Schneeballeffekt nicht mehr, dass ich möglichst viele Freunde ständig hinzufüge und so weiter. Also das ist sicher ein Grund, warum Facebook und Google Plus das natürlich auch nicht so gerne sieht mit den Synonymen.
Gut, dann als letzte News von dem großen Google-Blog heute. Ganz kurz, Google Mail hat einen neuen Look. Sonst hat sich, glaube ich, nicht viel geändert.
Genau, es hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, er ist auch nicht online noch, kommt erst. Ich glaube, die News ist von gestern, wenn mich nicht alles täuscht. Hat sich eigentlich die Usability verändert. Man kann ein bisschen mehr anpassen, Hintergrundbilder wählen. Das Layout ist ein bisschen schlanker geworden. Die Suche hat sich vereinfacht. Es gibt kompaktere Darstellungen vom gesamten Layout. Also für Leute, die vor allem sehr intensiv drin arbeiten, hat sich sicher einiges getan, dass man damit leichter umgehen kann. Aber eigentlich ist es nur Usability ist ein sehr wichtiger Bereich, aber hauptsächlich Usability-Verbesserungen
in Google Mail. Da ist Google ja Vorreiter, auch im Browser-Bereich. Also der Chrome-Browser ist sehr, sehr aufgeräumt, sagen wir es mal so. Also er kann wenig, aber er ist dafür auch sehr übersichtlich. Und damit fahren sie, glaube ich, ganz gut. Also ich persönlich finde ihn auch ganz gut, mal davon abgesehen, dass er von Google ist. Aber wenn man ihn benutzt, wenn man jetzt mit dem Firefox vergleicht, dann ist da schon vor allem in den alten Firefox-Versionen wesentlich mehr drumherum gewesen, was man eigentlich gebraucht hat.
Vielleicht darf ich da ein kleines Detail verraten. Dominik hat jetzt auf Chrome gewechselt
ja, von Firefox. Ich wollte nicht, aber der Firefox an meinem Mac ist ein wenig instabil seit den neuesten Versionen und alle 5 Minuten neu starten mag ich nicht.
Aber nachdem der Dominik nicht einmal Safari als Hauptbrowser verwendet, kann man ihn wahrscheinlich auch nicht als echten Mac-Jünger bezeichnen.
Ich versuche meine Produkte zu wechseln.
Aber wir versuchen natürlich alles auszuprobieren, um euch möglichst viele Informationen darüber zu geben.
Ich habe mir jetzt auch ein Android-Handy zugelegt. Ich bin ganz gespannt. Das Galaxy 2.
Wir können da vielleicht einmal Spezialsendung danach machen über Android.
Wie fühlt sich Dominik mit dem Android, mit dem Galaxy 2, Entschuldigung.
Genau, das kleine Informationssystem im Android-Handy.
Genau. Ja, aber dann kommen wir jetzt zu den restlichen News, die nicht minder interessant sind, finde ich. Fangen wir mit Oracle an. Ja, Oracle, da gibt es eine NoSQL-Datenbank, also jetzt nicht die klassische relationale Datenbank.
Wir haben das im letzten Podcast ganz kurz angeschnitten, gleich vorweg, weil viele Leute gefragt haben, ja, NoSQL, was ist das? Könnt ihr das nicht genauer erklären? Wir werden dann noch eine große NoSQL-Sendung dazu machen.
Aber oder mehrere.
Oder mehrere sogar, je nachdem. Es ist ein sehr großes Thema. Aber was auch wirklich interessant ist, diese NoSQL-Datenbank ist jetzt seit ein paar Tagen bei Oracle downloadbar, wenn man, ich glaube, im Developer-Network drinnen ist. Interessant bei dieser Datenbank, klassische Key-Value-Datenbank, wird auch vom Oracle Berkeley DB, also Berkeley DB ist ja aufgekauft worden von Oracle seit langer Zeit, war auch eine Key-Value-Datenbank.
Ja, eigentlich wird die erste.
Eigentlich die erste oder eine der ersten.
Also Key-Value-Datenmodell, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon kurz angeschnitten, aber man kann es vielleicht ganz grob, ohne jetzt in die Details zu gehen, damit beschreiben, es gibt keine Joins. Es gibt nur Key und Values, wobei der Key irgendeine eindeutige Sache ist und der Value alles sein kann.
Also im relationalen System gesprochen eine Zwei-Spalten-Tabelle.
Genau, wobei in der zweiten Spalte alles stehen kann, also kein Typ.
Ist nicht ACID, klarerweise kann keine Joins und auch sehr interessant, da gibt es derzeit eine sehr lange Diskussion zwischen Daniel Abadi, einem Datenbankprofessor und ein paar Mitarbeitern auf seinem Blog, ob jetzt die Datenbank eventually consistent ist, also ob sie irgendwann konsistent wird oder ob sie noch aufgeweichter ist und nicht einmal irgendwann Konsistenz bieten kann. Aber da wird man jetzt sicher mehr dazu erfahren in Zukunft, wenn sie jetzt downloadbar ist. Aber was natürlich sehr interessant ist, diese NoSQL-Datenbank wird ein Teil von der Oracle Big Data Appliance sein, die auf der NoSQL-Datenbank eben basiert und Apache Hadoop.
Ja, sollten wir auch mal ein eigenes Kapitel machen, vielleicht bei dem NoSQL, dass man über Hadoop bzw. über MapReduce.
Über MapReduce werden wir uns sicher auch nochmal näher unterhalten. Aber man sieht schon, also auch Oracle ist in dieser Ecke unterwegs. Da geht es vor allem um extrem große Datenmengen, die man einfach verarbeiten will mit MapReduce, mit Apache Hadoop in Zusammenspiel mit einer NoSQL-Datenbank. Also auch Oracle ist da ordentlich dahinter.
Wobei das Ganze fast ein Klon ist von MongoDB.
Genau, also es ist sehr ähnlich zu MongoDB. Also wenn man so in den NoSQL-Raum hineinschaut, würde man sagen, MongoDB kommt am ähnlichsten zu der Oracle Key-Value-Datenbank. Ja.
MongoDB ist ein gutes Stichwort, da kommt nämlich unsere letzte News heute her. Das wird nämlich jetzt in einem weiteren großen Unternehmen eingesetzt.
Genau, und zwar in der Viper Media, nennt sich dieses Unternehmen, ist bei uns in Europa vielleicht nicht so bekannt, aber die bieten kostenlose Telefonie- und SMS-Dienste am iPhone und Android an, also die gehen über die Netzwerkverbindung von den jeweiligen Endgeräten und erlauben dann darüber eine Telefonie oder ein Text-Service, also SMS-Text-Service, haben 30 Millionen Benutzer und sind komplett in der Cloud und verwenden jetzt eben MongoDB als Datenbanksystem, als Basis-Datenbanksystem. Und zwar sind es mittlerweile 130 Knoten in der Amazon Cloud.
Also genau, und zwar unter 6 Monaten geworden. Also man merkt, es ist ein extremes Wachstum und man sieht auch, was wahrscheinlich einer der Hauptpunkte ist, warum man MongoDB einsetzt, ist, dass es extrem skalierbar ist, also schnell skalierbar.
Ja, und es werden bei dieser Firma 11 Millionen Minuten pro Tag alleine vertelefoniert. Also man sieht schon die Menge, die da wirklich abgehandelt wird, scheinbar mit einem sehr stabilen System, was da natürlich darunter liegen muss. Und da eignet sich MongoDB eben sehr gut.
Das ist eigentlich ein Skype-Klon.
Das ist eine gute Frage, aber
so klingt
von
so.
Von der Grundidee ist es natürlich extrem ähnlich zu Skype, ja.
Na gut.
Damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von unserer News-Section. Ihr habt wahrscheinlich schon alle gemerkt, also NoSQL ist ein sehr wichtiges Thema und wir haben eben auch die Anfragen bekommen, könnt ihr das nicht etwas genauer machen? Werden wir natürlich machen. Aus diesem Grund haben wir heute auch nur eine kurze News-Sendung gemacht. weil die große NoSQL-Sendung gerade in Arbeit ist. Wir haben alleine heute am Nachmittag in unserer Forschungsgruppe kurz diskutiert. Nach einer Stunde haben wir uns überlegt, es ist ein schwieriges Thema, allein über die Definition von NoSQL. Also es ist ein komplexer Themenbereich, den wir aber gerade aufarbeiten und den wir in den nächsten Sendungen auf jeden Fall genauer behandeln wollen.
Dazu wäre trotzdem wichtig, eure Meinungen und Anregungen zu dem Thema zu wissen. Also postet sie einfach auf unsere Seite. Was euch interessiert in dem Bereich, auch vielleicht spezielle Produkte, die euch interessieren oder Konzepte dahinter, dann können wir vielleicht darauf eingehen und das Ganze in diesen großen Part NoSQL planen.
Wir haben jetzt auch nicht nur mehr die Webseite, auf der man kommentieren kann. Mittlerweile gibt es auch einen Twitter-Account, Infoküche mit UE geschrieben. Also wir freuen uns dann natürlich, wenn jemand diesen Account followt. Wir probieren da auch aktuelle Datenbank-News zu verbreiten. Und wir sind natürlich auch froh, wenn ihr uns Nachrichten über Twitter schickt, eben auch wieder Ideen oder Anregungen, die wir in den nächsten Sendungen einbauen können. Und damit sind wir auch schon beim Ende. Ich möchte mich noch einmal bei unserer Forschungsgruppe, bei DEBIS und beim Institut für Informatik und bei der Uni Innsbruck für das ganze Equipment bedanken und bei meiner Firma Medienhof Mills, die uns netterweise das gesamte Hosting zur Verfügung stellt von unserer Webseite.
Brav übrigens, Innsbruck, nicht Innsbruck.
Genau, ich lerne ja. Und vielen Dank natürlich an euch Hörer und Hörerinnen fürs Wiedereinschalten.
Auch von mir, danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.